Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
So, hallo, einen wunderschönen Nachmittag hier in Stuttgart auf der Invest. Der Messetag ist ja schon quasi in die zweite Halbzeit gegangen und ich freue mich, dass ich in dieser zweiten Halbzeit, wie in all den Jahren, auch hier wieder in der Creator Lounge dabei sein kann, auch in neuer Funktion. Der ein oder andere hat es mitbekommen, ich habe mich entschieden, so die 50 im Blick nochmal was Neues zu machen, raus aus der Komfortzone. Ich habe lange genug selbst gearbeitet oder immer nur eigenständig als Vorturner irgendwie und ich genieße das momentan extrem, auch mal mit einem Team zusammenzuarbeiten, nämlich dem Team von Scalable Capital, wo ich seit Herbst letzten Jahres als Chief Economist tätig bin, aber das ist auch das Einzige, das ist so ein bisschen so, naja, Reiter wird jetzt Twix, ansonsten ändert sich nichts, die Inhalte sind dieselben geblieben. Ich habe diese Tage mit jemandem gesprochen, der meinen Vortrag vom letzten und vom vorletzten Jahr gehört hat, hat gesagt, was machen Sie denn eigentlich dieses Jahr Neues? Da habe ich gesagt, na, eigentlich gar nichts Neues. Es kommt dasselbe wie in den letzten Jahren, nur ein bisschen anders verpackt. Und dann habe ich meinen Vortragstitel dieser Tage dann auch bei Twitter gepostet und da kamen dann schon einige, die sagten, na, ist der Röhl jetzt komplett verrückt geworden. Rambo, Zambo, Lambo, Mambo Börse. Was ist denn das bitte? Was soll das? Hat er ein bisschen zu viel Gin and Tonic gesoffen? Nein, nicht unbedingt. Aber in diesen Zeiten kann man ja durchaus mal den einen oder anderen Gin haben. Aber Rambo, Zambo, Lambo, Mambo hat einen ganz klaren Hintergrund. Und den will ich eingangs noch mal kurz schildern. Warum komme ich ausgerechnet auf diese vier Worte? Naja, also Rambo haben wir ja politisch vor allem in den letzten Wochen seit dem Amtsantritt von Donald Trump mehrfach gesehen, was das bedeutet, Rambo-Umgangsformen. Aber das ist im Grunde nichts, was speziell an Trump hängt. Und wir sollten auch nicht zu viel über Trump reden. Wir sollten reden über die großen Verschiebungen, die da sind, für die Trump sicherlich ein Katalysator ist. Nicht nur an den Märkten, sondern insgesamt in der Weltpolitik. Denn wir müssen schon seit einigen Jahren feststellen, spätestens seit der russischen Invasion in der Ukraine, die kooperative Weltordnung, an die wir uns gewöhnt hatten, eigentlich seit dem Mauerfall, seit den 1990er Jahren, die zerbröselt. Wir sehen zunehmenden Nationalismus, Imperialismus und Protektionismus. Das jetzt eben nicht nur in geopolitischen Themen, sondern eben auch in wirtschaftlichen Themen. Mit Blick auf den Welthandel, mit Blick auch auf andere strukturelle Themen. Insofern, Trump mag durchaus ein Rambo sein als Disruptor, aber wir sind noch von anderen Rambos umgeben. Und wenn die zusammenkommen, dann ist das ein wesentlicher Einflussfaktor auf Börse. Es heißt immer, politische Börsen haben kurze Beine. Das stimmt auch mit Blick auf einzelne Wahlergebnisse. Aber wenn wir dann darüber sprechen, was Politik für Börsen, für Wirtschaft bedeutet, dann muss man sagen, sie wirft lange Schatten. Dann Zambo. Naja, sollte man zusammensetzen mit Rambo. Rambo, Zambo. Das war das, was Friedrich Merz einforderte, nachdem er sich feiern ließ dafür, dass er im Februar, ja, ich will nicht sagen, die Wahl gewonnen hat. Also sagen wir mal, dass die CDU die meisten Stimmen bekommen hat. Da hat er gesagt, jetzt machen wir erstmal Rambo Zambo. Damit meinte er, es wird jetzt so richtig gefeiert im Konrad-Adenauer-Haus. Aber Rambo Zambo haben sie dann zwei Wochen später gemacht, indem wir nämlich zwei Sondervermögen bekommen haben. Schuldenbremse und alles zählt momentan nicht mehr. Es wird richtig Geld ausgegeben, Kapital mobilisiert in Deutschland, aber auch in Europa für Investitionen in Sicherheit, in Infrastruktur. Und wenn so viel Geld zunächst erstmal beschafft werden muss an den Kapitalmärkten, irgendjemand muss ja diese Schulden kaufen. Und wenn zum anderen dieses Geld dann ausgegeben wird, dann beeinflusst das natürlich ganz, ganz wesentlich das, was an den Börsen passiert. Dann Mambo. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern an Lou Bega. Mambo Number 5. A little bit of Erica by my side, ne? Also ein sehr, sehr schönes Lied, war so ein bisschen so der Soundtrack des neuen Marktes. Also an alle diejenigen, die ähnlich wie ich vor 25 Jahren schon dabei waren. Lubega hat übrigens auch am neuen Markt investiert und sogar relativ gut, wie man mitbekommen hat. Was ist das Spezifische an Mambo? Ja, das sind diese Synkopen. Ja, also man erwartet etwas vom Rhythmusschema, was aber dann doch tatsächlich nicht passiert, sondern es löst sich in so einer scheinbaren Disharmonie auf. Und das haben wir ja auch an den Märkten irgendwie. Also wenn wir einfach mal ein paar Wochen zurückdenken, Liberation Day, die ersten 2, 3, 4 Tage, nachdem Trump mit seiner Tafel im Rosengarten des Weißen Hauses stand. Naja, da brauchen wir doch nur uns an die Schlagzeilen erinnern in den Medien. Da hatte man den Eindruck, die Welt geht unter. Gerade auch im DAX. Ich erinnere mich noch, wie ich am 8. April morgens in Frankfurt auf dem Parkett stand und live dabei war, als der DAX um 9 Uhr nicht berechnet werden konnte, weil einfach zu wenig Kaufaufträge da waren in Relation zu den unlimitierten Verkaufsaufträgen. 4 Minuten später kam der erste DAX minus 10%. Naja, das erschien vielen damals als eine logische Reaktion. Jetzt gehen wir einfach ein paar Wochen weiter. Der DAX gestern mit einem neuen Allzeithoch. Also eine wahnsinnig schnelle Erholung. Ganz schlecht für alle diejenigen, die einen Stopkurs gesetzt hatten, ne, am 8. und dann erst vielleicht so 3, 4 Tage später dran gedacht haben, oh, vielleicht gehen wir jetzt doch mal wieder in den Markt. Die haben auf dem Tiefpunkt verkauft und sind erst viel später nach dem Beginn der Aufwärtskorrektur reingegangen. Ist also auch schon eine erste Lektion. Aber Märkte reagieren erratisch und scheinbar widersprüchlich auf Verwerfungen. Wie kann das sein? Die Welthandelsordnung zerbröselt und trotzdem haben die Märkte das schon wieder ausgebügelt. Das ist der Mambo-Faktor. Und, naja, Lambo, an alle Krypto-Freunde, wann Lambo? Nein, geht natürlich nicht nur darum. Aber wir sehen nach wie vor an den Börsen, auch nachdem wir die letzten 5 Jahre per Saldo richtig Geld verdienen konnten, da ist immer noch eine ordentliche Portion Gier. Und wenn ich dann mal so gucke, was es so an Meme-Investments gibt und wie die teilweise gejagt werden, nicht nur Meme-Stocks, sondern auch Meme-Coins wie der Trump-Coin, der Melania-Coin. Und ihr wisst das alles viel besser als ich, was es da gibt. Da muss ich sagen, na ja, also der Lambo-Faktor, der ist noch dabei. Also sind besondere Zeiten an der Börse und dafür 7 kleine Anregungen, wie man diese Zeiten vielleicht ein bisschen ansprechender, ein bisschen erträglicher gestalten kann. Der erste Tipp, das Rauschen. Ja, Daniel Kahnemann, der so viel beigebracht hat über das menschliche Hirn und die menschliche Risikowahrnehmung, ist ja nun vor einiger Zeit gestorben. Aber der Begriff des Rauschens, dieser Ablenkung, das bleibt natürlich. Und diejenigen, die alle möglichen News-Ticker auf ihrem Handy installiert haben, sodass es ständig irgendwo vibriert oder piept. Die wissen, was ich meine. Man wird ständig abgelenkt und man kommt ständig in Versuchung zu überprüfen, was bedeutet das jetzt eigentlich, was da rauskommt. Und ich muss ganz offen sagen, also ich habe ja auch relativ viele Ticker am Handy. Was da so aus Washington und Mar-a-Lago alleine aufs Handy kommt, an Ideen, an Impulsen, was man vielleicht machen könnte, überfallen wir heute mal Grönland oder vielleicht doch Kanada, gibt's heute Zölle für die Pinguine oder wollen wir Jerome Powell feuern, setzen wir uns über Gerichtsurteile hinweg oder wollen wir die Krankenversicherung revolutionieren. Also ich habe da so ein bisschen inzwischen die Kontrolle drüber verloren, was kommt wann. Und das war erst der Anfang. Wir haben erst 100 Tage Trump. Wir haben auch erst 5 Tage März. Und glaubt mir, da wird auch einiges kommen. Vielleicht nicht nur von März, aber die SPD hat ja jetzt diese Woche auch schon mal so ein bisschen Blut geleckt. Und wir haben ja gesehen, naja, so stabil ist die Mehrheit nicht. Da kann man auch schon mal aus Infrastruktur ein bisschen Konsum machen. Also wir werden weiterhin brutal viele Nachrichten, brutal viele News haben. Und wenn ihr die alle verfolgen wollt und euch immer überlegt bei jeder News, was heißt das jetzt für mein Portfolio? Was muss ich jetzt tun? Dann kann ich euch eins garantieren. In 4 Jahren seid ihr nicht reich, ihr seid bloß irre. Ihr seid reif für die Insel oder rein für die Klapse. Also ich kann nur empfehlen, das kann man wahrnehmen. Man kann sich aber auch einfach mal in so ein bisschen Digital Detox ergehen und einfach nicht auf alles raufschauen, weil es ändert sich nicht jeden Tag die Weltlage. Und man sollte immer eins in Erinnerung behalten, gerade mit Blick, was aus Amerika kommt. Was war die Strategie, die der ehemalige Berater von Donald Trump, Steve Bannon, formuliert hat? Flood the zone with shit. Und ihr wollt euch doch nicht von shit eure Lebenszeit wegnehmen lassen. Also nicht immer bei allem so einzeln auf Maßnahmen und Ankündigungen und Nachrichten schauen. Gleichzeitig auch vielleicht nicht das, was so in den Medien als Einordnung kommt, des Zeitalters, was wir gerade erleben, immer so wahnsinnig ernst zu nehmen. Also wir konnten es in den letzten Wochen mehrfach hören, dass reputierte Leute wie beispielsweise BlackRock-Chef Larry Fink gesagt haben, also das, was momentan in der Wirtschaft und an der Börse los ist, das haben sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das wäre schon einzigartig. Und dann natürlich ganz viele Medien das aufgeblasen und man denkt, oh Gott, es ist also tatsächlich wieder so schlimm, wie es nie zuvor war. Naja, wenn man immer sagt, also es war noch nie sofort so schlimm, dann denke ich mir immer, okay, dann gucken wir doch einfach mal, was war denn so in der Vergangenheit? Denken wir einfach mal ein bisschen zurück und hier zunächst mal der MSCI World, für viele von euch ja aus guten Gründen die Basis des Portfolios. In den vergangenen 30 Jahren. Warum habe ich 30 Jahre genommen? Naja, das ist die Zeit, in der ich nicht nur als Schüler, sondern dann professionell an den Finanzmärkten aktiv bin, wo wirklich auch meine aktive Erinnerung an den Umgang mit diesen Aktienmärkten einsetzt. So, dann sehen wir also erstmal, nie war es so schlimm wie heute. Also zumindest für Kursentwicklungen geht das gar nicht. Das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist im logarithmischen Chart da oben dieser kleine Haken, dieser Datzer, von dem wir ganz viele hatten. Aber ich will das nicht kleinreden, was wir da in den letzten Wochen an den Märkten gesehen haben. Und für mich ist es so, Erfahrung Nummer 6 mit, tja, nennen wir es Krisen, nennen wir es Crash. Ich weiß nicht, ich mag den Begriff Verwerfungen. Irgendwas Besonderes, da ist natürlich irgendwas im Gange. Und die will ich mir mal kurz mit euch angucken. Und zwar, weil das hier alles so entspannt aussieht, nehme ich dafür mal eine andere Darstellung. Das ist der sogenannte Unterwasserchart. Der Unterwasserchart zeigt nämlich mal nicht die Rendite, die Chance, das, was alle elektrisiert, sondern der zeigt das Risiko an, den Preis der Rendite, nämlich der zeigt, wie stark ging's denn runter nach einem Allzeithoch. Ist also immer die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem vorangegangenen Allzeithoch. Das heißt, im besten Fall ist dieser Chart bei Null, ne? Nämlich dann, wenn wir gerade auf dem Allzeithoch sind. Und man sieht dann auch sehr schnell die Rückgänge und immer eingeordnet auch in der prozentualen Dimension. Und da kann ich jetzt wirklich rekapitulieren. Diese 6 Verwerfungen, an die ich mich aktiv erinnere. Und all diese Verwerfungen haben eins gemeinsam, nämlich genau das, was Larry Fink sagt. Es gibt kein Beispiel dafür aus der Vergangenheit. Irgendetwas passiert zum ersten Mal. Und das ist eben auch ganz logisch an diesen Situationen. Denn wenn wir es alle schon 10-mal, 20-mal, 100-mal erlebt hätten, dann wäre es an den Märkten ein Pups. Dann wäre es im kollektiven Gedächtnis von Menschen, von Händlern eben schon drin. Ist es aber nicht. Es ist etwas Neues. Und dieses Neue, dieser Faktor erstmals, der hat eben auch bei den anderen Verwerfungen die entscheidende Rolle gespielt. Die erste Verwerfung, die ich selber aktiv mitbekommen habe, war die Pleite eines Hedgefonds im Jahre 1998. Long-Term Capital Management. Der eine oder andere, der ein bisschen länger aktiv ist, wird sich erinnern. Das war ein Hedgefonds, der von Nobelpreisträgern gegründet wurde. Tja, Wissenschaftler können viel, aber nicht unbedingt immer Geld anlegen. Die haben das Ding jedenfalls vor die Wand gefahren und wir haben gelernt, ups, ein Hedgefund geht pleite und plötzlich, weil die so vernetzt waren und so einen starken Hebel hatten, stand das Finanzsystem auf der Kippe. Erstmals überhaupt. Ein Hedgefund rumpelt und es muss Rettungsaktionen durch Privatwirtschaft und Notenbanken geben. Das wurde ähnlich schnell aufgeholt wie der Crash jetzt. Dann das zweite wesentliche Ereignis, Verwerfung, das war natürlich die Tragik, das Drama des 11. September. Ja, die Kurse waren auch vorher, sieht man ja, schon gefallen. Und sie sind auch danach weiter gefallen. Aber der 11. September, das war das eigentliche Ereignis. Denn auch da hatten wir wieder erstmals, die Amerikaner werden erstmals in ihrer Geschichte auf eigenem Territorium angegriffen. Das war nicht nur ein tragisches Ereignis, das tausende Menschen das Leben gekostet hat, sondern man hat sich gefragt, ja, wie soll das jetzt weitergehen? Und es hat dann eben zu einer wirklichen Rezession und zu einem Umdrehen der Weltordnung geführt, denn damals der Irakkrieg, der war ja auch nicht unumstritten. Dann 2008, das erste Mal geht eine Investmentbank pleite. Im Februar 2008 hatte man Bear Stearns, eine andere Investmentbank, noch gerettet, aber Lehman Brothers ging tatsächlich pleite und musste dann in der Folge das Desaster, was man angerichtet hatte, von Staaten gerettet werden. Auch da wieder erstmals, man hatte kein Beispiel, geht eine Investmentbank pleite. Nächste Krise 2011. Man hatte jetzt so im kollektiven Gedächtnis, jawohl, in der Tat, es kann sein, dass Banken pleite gehen. Aber ist nicht so schlimm, denn es gibt ja Staaten. Im Zweifelsfall können Staaten die Banken immer retten. Das haben sich dann auch die Bankmanager gedacht. Ja, haben gesagt, okay, wenn wir eh gerettet werden, ach, was soll's, komm, noch ein bisschen Risiko drauf. Aber dann, 2011, passierte es plötzlich, dass gegen Staaten spekuliert wurde. Hier in Europa, Spanien, Italien, Portugal, Griechenland konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft refinanzieren. Die Amerikaner haben damals ihr AAA-Rating, ihre Bestnote an den Kreditmärkten verloren. Und die Märkte haben auch entsprechend gerappelt, nachdem sie noch gar nicht sich von der Finanzkrise erholt hatten. Auch wieder erstmals waren jetzt plötzlich sogar Staaten im Fadenkreuz von Spekulanten. Was passierte? Die größeren Staaten haben die kleineren Staaten gerettet, unter anderem Deutschland und Frankreich, haben einen Rettungsmechanismus hier in Europa etabliert, sodass Spanien, Italien, Portugal sich wieder refinanzieren konnten. Griechenland hatte man einen Haircut gemacht, aber man wusste jetzt, okay, naja, ist in Ordnung. Man kann auch das wegverhandeln zur Not mit fiskalpolitischen Abenteuern wie Niedrigzinsen, Nullzinsen und dann Negativzinsen. Whatever it takes, hatte Draghi uns gesagt. Und dann, naja, dann kam Corona und wieder war es so schlimm, war es ja noch nie zuvor. Weil bei den Staatsschulden, da konnte man ja wenigstens noch verhandeln. Aber Zitat in vielen Kommentaren, ein Virus verhandelt nicht. Also ist das jetzt alles viel schlimmer. So, wir haben gesehen, es war für viele Menschen schlimm. Es war auch für uns alle nicht schön, dass wir nicht rausgehen konnten. Aber an der Börse hat sich sehr schnell erholt. Und jetzt haben wir die Situation, dass es heißt, na ja, mit Trump, das ist ja alles noch schlimmer. Denn gegen das Virus gab es ja einen Impfstoff, aber gegen den Präsidenten der USA nicht. Nein, das soll kein Bashing sein, aber man macht es sich auch da ein bisschen zu schwer. Denn auch jetzt wieder, es wird in irgendeiner Form weitergehen. Und lasst euch nicht anstecken, immer davon, dass es heute schlimmer ist, als es jemals zuvor war. Es ist logisch, sonst hätten wir keine Verwerfung, wenn wir schon Beispiele hätten. Und zum anderen auch nicht vergessen, über diese ganzen 30 Jahre ist die Medienwelt, vor allem Social Media, der Austausch, die Vernetzung natürlich immer, immer komplexer, immer zahlreicher geworden. Und das schaukelt sich auch entsprechend hoch. Deswegen ruhig mal ein bisschen Detox von diesen ganzen News, von den ganzen Kursen, von den ganzen Nachrichten. Zweiter Tipp, wie man damit umgeht. Die Narrative, die uns so umgeben, kritisch einordnen und hinterfragen. Nicht so ganz kurzfristig schauen, sondern das, was man uns so auf einer großen Ebene erzählt. Und ihr seid ja heute auf der Invest den ganzen Tag konfrontiert mit irgendwelchen Narrativen. Jeder erzählt irgendeine schöne Geschichte über irgendein schönes Produkt. Wenn ihr beispielsweise Aktionäre seid, werdet ihr auch eingefangen von Narrativen. Die müssen jetzt nicht immer so sein, dass man ständig irgendwas ankündigt. Mal das selbstfahrende Auto, mal den Homunculus, der irgendwie als Haushaltsroboter arbeitet. Oder irgendwelche gigantischen Batteriespeicher. Ich will jetzt keine Einzelaktien hier diskutieren, sondern es sind doch einfach so ganz grundlegende Narrative und Einschätzungen, die man häufig hinterfragen kann, indem man einfach mal Charts sich anguckt. Und ein sehr beliebtes Narrativ ist ja, dass bei uns in Europa eigentlich sowieso alles nicht läuft. Also an der Börse schon gar nicht. Ja, dieses Jahr ist Europa mal so ein bisschen besser als USA. Aber es ist ja auch viele, viele Jahre viel schlechter gelaufen. Und es ist ja auch kein Wunder, denn Europa kriegt ja bekanntlich nichts auf der Kette. Und deswegen laufen die Aktien hier auch so schlecht. Und deswegen sind sie auch so niedrig bewertet. Dieses Narrativ hört man auch hier wieder. Auch häufig von irgendwelchen Europa-Fondsmanagern, die jetzt hier irgendwelche Produkte verkaufen wollen. Aber man kann ja einfach auch mal gucken. Und ja, in der Tat, über die letzten 5 Jahre sind europäische Aktien insgesamt deutlich schlechter gelaufen als der S&P 500, der amerikanische Index. Aber wir haben auch in Europa Glanzpunkte. Und diese Glanzpunkte sind auch durchaus an der Börse angekommen. Das Narrativ, dass es bei uns in Europa wirklich nichts gibt, was funktioniert, stimmt so nicht. Ich habe euch hier mal mitgebracht einen Vergleich aus dem Index für europäische Industrieaktien versus den amerikanischen Leitindex. Also den Index mit unseren Industrieikonen wie Siemens, Schneider Electric, ABB, natürlich auch die Rüstungsfirmen mit dabei, gegen den S&P 500, der die letzten 5 Jahre ja richtig gelebt hat von den Magnificent Seven, von der modernen Technologie. Und was stellen wir fest? Selbst wenn wir den zuletzt schwindsüchtigen Dollar rausnehmen und in Lokalwährung gucken, Europa ist durchaus konkurrenzfähig, was eine industrielle Basis angeht. Die Börse spiegelt hier wirklich mal die Realwirtschaft. Europäische Industrieaktien sind in den letzten 5 Jahren sogar besser gelaufen als der Mag 7 geladene S&P 500. Wir sind in Europa nicht so schlecht, wie wir uns gerne machen. Nein, ich will nicht behaupten, dass hier alles Gold ist, was glänzt. Europa muss sich wahnsinnig anstrengen, um nicht den Anschluss zu verlieren in diesem epischen Ringen zwischen den USA und China. Alles fein. Aber gleichzeitig haben wir hier eine großartige Basis, die uns immer wieder klar macht. Wenn Warren Buffett formuliert hat, "Don't bet against America", dann heißt das nicht, dass man ausschließlich nur als Privatanleger in Amerika investieren soll, sondern dass man eben auch in den anderen Regionen sehr gute, sehr erfolgreiche und sehr zukunftsträchtige Unternehmen finden kann. Und in dieser Form, ich kann euch wirklich nur ermuntern, hinterfragt einfach mal die Narrative, die vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten, die man euch so serviert. Das geht in der Regel schon ganz einfach mit dem Chartprogramm und mit ein bisschen Excel, wenn man es denn haben möchte. Dritte wichtige Lektion, auch wieder anknüpfend an das: Nie war es so schlimm wie heute. Ja, es ist natürlich schlimm. Es ist ein Zeitenbruch, wenn ein amerikanischer Präsident sich so offen isolationistisch gegenüber der Welt positioniert, wie das Donald Trump im Rosengarten gemacht hat. Und ganz klar, auch wenn das danach alles zum Teil aufgeschoben, zurückgenommen wurde, wenn es jetzt irgendwelche Charming Deals gibt, wenn jetzt Trump mit Starmer da sitzt und man sich gegenseitig so richtig voll schleimt, dass es schon richtig tropft, weil sie brauchen ja beide gerade Erfolge. Ja, es ändert nichts daran, dass das ein herausforderndes Umfeld ist. Aber, liebe Leute, herausforderndes Umfeld, irgendwas, das sich ändert, das steckt in uns drin. Wie sind wir Menschen denn entstanden? Durch die Evolution, dadurch, dass wir uns immer wieder angepasst haben. Anpassungsfähigkeit ist uns gegeben. Und was sind Unternehmen, was sind Volkswirtschaften? Nichts anderes als komplexe Strukturen und Systeme von Menschen. Folglich unterschätzen wir doch bitte bei allem Jammern über den Status quo nicht die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an irgendwelche Rahmenbedingungen. Seien wir doch hier endlich mal auch optimistisch und extrapolieren nicht einen aktuellen Status quo so, als wenn Menschen, als wenn Unternehmen, als wenn Staaten sich nicht ändern könnten. Natürlich können wir uns ändern und wir lesen es momentan jeden Tag in den Nachrichten. Die einen jammern darüber, wie schlimm Trump ist, die anderen lesen die Nachrichten, dass beispielsweise Apple sagt, ja, wir trauen uns zu, wenn dieser Handelskonflikt nicht gelöst wird, dass wir unsere iPhone-Produktion eben für die USA komplett in China, aus China rausnehmen und nach Indien verlagern und dort eben entsprechend 60 Millionen iPhones für den amerikanischen Markt herstellen können, die entsprechend geringere Zölle haben. Das ist Anpassungsfähigkeit. Und diese Anpassungsfähigkeit werden wir sehen, egal ob jetzt innerhalb der nächsten 90 Tage irgendwelche Zölle nachverhandelt werden oder nicht. Es ist einfach jetzt in der Welt, die alte Handelsordnung in der Form gilt nicht mehr und da werden sich Unternehmen und Staaten entsprechend Lösungen für überlegen. Schon jetzt gibt es nicht nur Verlagerungen, sondern auch entsprechende Zollarbitrage, von denen dann zum Beispiel wieder Logistiker profitieren. Und diese Anpassungsfähigkeit ist auch ein ganz wichtiges Argument, warum ihr bitte nicht hergeht und jetzt alles das, was ihr euch in den letzten Jahren so überlegt habt an Investmentstrategien, gleich mal über den Haufen werft. Wer von euch ist investiert im MSCI World ETF? Na bravo, also viele, die als Kern ein breit gestreutes Investment haben in die ganze Welt der Industrieländer. Jetzt können wir natürlich diskutieren, reichen die Industrieländer aus oder muss man nicht noch die Schwellenländer haben? Kann man dazu nehmen, aber die Industrieländer sind natürlich in den Schwellenländern auch präsent. Beispielsweise, weil sie dort produzieren lassen oder weil sie dorthin verkaufen oder beides. Insofern will ich jetzt gar nicht diese Diskussion MSCI World gegen MSCI All Country World führen. Da können Leute Stunden drüber reden. Echt, finde ich auch toll. Ja, sondern ich will auf was anderes hinaus, nämlich darauf, was man jetzt wieder vielfach lesen kann. Wie riskant ist der MSCI World? Mein Gott, da sind so viel US-Aktien drin. Und wie kann man in diesen Zeiten nur so viele US-Aktien haben? Das ist doch viel zu risky. Denn die Dominanz Amerikas, die ist jetzt vorbei. Ja, okay, was passiert denn dann? Was ist denn dann, wenn Amerika jetzt nicht mehr dominant ist? Wer kommt denn dann? Djibouti oder Japan oder was ist? Da müssen wir ganz offen sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob Amerika in Zukunft nicht weiter dominant sein wird. Wir wissen nicht, wer folgt. Aber wir wissen eins, ein Index wie der MSCI World, der kapitalisierungsgewichtet ist, der bildet die Realität der Märkte so ab, wie sie ist. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir eine Situation haben, wo ein Land, wo eine Region im MSCI World sehr hoch gewichtet ist. Ich habe hier mal mitgebracht die Ländergewichtungen USA, Europa, Japan im MSCI World seit 1970. Da sehen wir zunächst mal, also wir haben tatsächlich auch schon mal so ein hohes Gewicht der USA gesehen. Und dann hatten wir Ende 1989 40% des MSCI World in Japan investiert. In Japan gab es damals eine gigantische Spekulationsblase, also die hat wirklich das heutige in den USA, wo wir sagen, ha, sind Aktien nicht vielleicht so ein bisschen hoch bewertet im Tech-Bereich. Das ist ein ganz anderes Niveau damals gewesen in Japan. Das war wirklich eine Blase, die auch den Immobilienmarkt sehr, sehr stark mit betroffen hat. Und da waren 40% vom MSCI World in Japan investiert. Ein fulminanter Klumpen. So, und dann ist die Blase geplatzt. Was ist passiert? Das Gewicht japanischer Unternehmen ist innerhalb eines Jahrzehnts von 40 auf 10% gesunken. Entsprechend ist das Gewicht europäischer und vor allem amerikanischer Unternehmen entsprechend gestiegen. Das ist nun mal das Konzept von passiver Geldanlage. Das ist das, wofür ihr euch in den letzten Jahren begeistern konntet, was ihr in den letzten Jahren als Basis für euer Vermögen genommen habt. Und hier habt ihr den Beweis dafür, dass es schon einmal funktioniert hat im Rahmen einer solchen Anpassung. Diese Anpassung hat natürlich Zeit gebraucht, aber auch in diesem Zeitraum in den 90er Jahren wurde Geld verdient. Der MSCI World hat sich damals in 10 Jahren mehr als verdoppelt. Es waren gute Zeiten. Insofern lasst euch nicht immer ins Boxhorn jagen, dass ihr jetzt irgendetwas umstellen müsst. Am besten gleich alles verkaufen und irgendetwas neu kaufen, damit möglichst viele daran verdienen, sondern das Indexing als selbst aktualisierendes System hat in der Vergangenheit funktioniert und es wird weiterhin funktionieren. Und in einer solchen Weltlage, wo wir nicht wissen, wer die Gewinner und wer die Verlierer sein werden, weder unter den Unternehmen noch unter den Staaten, unter den Währungen, ist doch ein global diversifiziertes Portfolio das, was am allerrealistischsten ist als Kern eures Vermögens. Und ich habe es gerade schon gesagt, womit wir beim vierten Punkt sind. Egal, wer die Gewinner sind, egal, wer die Verlierer sind. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Also ihr kriegt natürlich hier heute auf der Invest ganz viele schlaue Meinungen, was jetzt alles da passiert. Die einen sagen, ja, Trump wird das jetzt relativ schnell alles fallen lassen. Der verliert die Lust. Andere sagen, nee, das eskaliert voll. Naja, am Ende müssen wir doch mal eins zugeben. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert und wir können noch so schön daher schwallen und uns noch so großartig ausdrücken mit Zahlen um uns schmeißen, mit Indikatoren und mit Schaubildern. Wir haben keine Ahnung, was weltwirtschaftlich passiert und noch weniger haben wir eine Ahnung, was die Börsen daraus machen. Folglich hören wir doch bitte auf, herum zu prognostizieren und auch womöglich noch unsere Geldanlage an irgendwelche Prognosen zu hängen. Dafür ist uns unser Geld doch wirklich zu schade. Wir können die Zukunft nicht voraussagen, wir können nur eins machen. Wir können dasselbe tun, wie wenn wir in Urlaub fahren und den Koffer packen. Da verlassen wir uns ja auch nicht darauf, wenn wir nicht gerade im August nach Mallorca fahren, wo es also wirklich in aller Regel 30 Grad hat oder mehr, dann sagen wir ja auch nicht, wir packen jetzt nur die Badehose ein oder wir packen jetzt nur, wenn es ins Sauerland geht, die Windjacke ein. Sondern was machen wir? Wir rüsten uns für unterschiedliche Szenarien, wenn wir packen. Und genau das müssen wir doch auch an den Märkten tun. Wir können nur Szenarien definieren und müssen diese Szenarien in irgendeiner Form bepreisen. Und wenn wir jetzt mal über Szenarien sprechen, auf so einer mittelfristigen Basis, so für das zweite für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts, dann haben wir doch letztendlich 3 Szenarien. Szenario 1 ist das, was wir momentan an Verschiebungen sehen in der Welt, in der Weltwirtschaft. Das wird nicht aufhören. Also bitte mal diese Retro-Sehnsucht, dieses Biedermeier-Syndrom ablegen. Das Jahr 2019 mit billiger Energie und, was weiß ich, Frau Merkel als Mutti im Kanzleramt. Es wird nicht mehr zurückkommen. sondern die Welt dreht sich weiter. Und wenn wir Sehnsucht danach in Deutschland haben mögen, ist es ja schön, aber es ändert nichts an den Realitäten. Die Welt- und Wirtschaftsordnung verschiebt sich. Aber die Hoffnung ist doch, dass das im Rahmen grundsätzlicher Regeln passiert, dass es vielleicht Zölle gibt, manches wird ein bisschen teurer, aber es lässt sich in irgendeiner Form ausgleichen. Und gleichzeitig haben wir vielleicht auch noch einen positiven Faktor, nämlich, dass dieses Ringen zwischen den unterschiedlichen Machtblöcken, insbesondere zwischen den USA und China, denselben Effekt hat wie damals, als die USA und die UdSSR um die Mondlandung konkurriert haben, nämlich ein dramatisch gestiegenes Innovations- und Fortschrittstempo, gerade bei Themen wie KI, Themen wie Robotik und auch die Sicherheitsarchitektur zahlt dann darauf ein. Also das Szenario, ein weiterer Wirtschaftsboom, ist ein Basisszenario und das sollten wir gerade dann nicht vergessen, wenn es mal wieder heißt, oh Gott, alles ist so schlimm. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht so blind sein, dass wir sagen, naja, das ist ja so das einzige Szenario. Nee, natürlich nicht. Es gibt auch noch andere Szenarien. Und es kann auch durchaus sein, dass Trump sieht, okay, die 90 Tage, das war ganz nett. Wir haben ein Eckpunktepapier mit dem engsten Verbündeten hingekriegt, nämlich mit Großbritannien. Und das war's dann aber auch. Mit China kommen wir nicht wirklich weiter. Sie verlieren die Lust und die Zölle werden dann erstmal so in Gang gesetzt. Und die Geschichte lehrt, wenn Zölle einmal in Gang gesetzt sind, wenn Warenströme einmal abgerissen sind, dann ist es schwierig, das erstmal wieder zu aktivieren, umzukehren. Und wer diese Woche Jerome Powell von der Fed gehört hat, der konnte durchhören lassen, dass ihm dieses Szenario Handelskrieg, sinkende Wirtschaftsleistung, steigende Preise, insgesamt Stagflation genannt, durchaus Sorgen bereitet, weil es auch für die Notenbank das blödeste Szenario ist, wo man eigentlich am wenigsten tun kann und am meisten falsch machen kann. Und dass so ein Szenario Stagflation lange gehen kann, gerade wenn geopolitische Krisen dazukommen, das wissen wir, dass es eben aus den 1970er Jahren sehr klar dokumentiert. Und ja, natürlich, wir müssen auch darüber reden, Extremszenarien sind immer möglich. Ja, Jerome Powell wird gefeuert. Ja, also der Eingriff in die Unabhängigkeit der Fed. Auslandsschulden werden vielleicht zwangsumgetauscht. Das wäre dieses Thema, was durch die Presse geisterte. Mar-a-Lago-Akkord. Preiskontrollen hat Kenneth Rogoff, der Harvard-Ökonom, schon mal ins Spiel gebracht vor 8 Monaten. Vielleicht auch Kapitalverkehrskontrollen. China attackiert Taiwan. Also mal alle diese Horrorszenarien. Die können wir ja nicht von der Hand weisen. Auch, dass die amerikanische Regierung sich im Land über Gerichtsentscheide hinwegsetzt. Wenn vielleicht der Supreme Court sagt, nee, das geht nicht, aber sie machen es trotzdem. Na, was soll denn dann passieren? Das sind Szenarien, wo wir durchaus auch einen weltwirtschaftlichen Fallout sehen können. Das sind die 3 Basisszenarien. Es sind keine Prognosen. Und jetzt muss jeder hingehen und sagen, okay, wie lang ist mein Anlagehorizont? Je länger der Anlagehorizont, umso wahrscheinlicher ist, dass am Ende das Thema Boom steht. Und wie hoch bepreise ich die anderen Wahrscheinlichkeiten? Bepreise ich die so relevant, dass ich dafür investieren möchte? Im Boom brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen. Da sind wir doch fein draus mit unserem All-World-ETF oder mit der Nasdaq oder von mir aus der eine oder andere Themenfonds Space oder sowas. Schaut nur immer, dass er nicht zu sehr den Moden hinterherläuft. Aber Stagflation, da sind wir dann bei Themen, wo plötzlich Ausschüttungen auch relevant sind. In den 70er Jahren ging es an den Börsen seitwärts, aber es gab auch damals Dividenden und es gab auch damals Zinsen, folglich vielleicht auch mal für dieses Szenario, wenn ihr das für halbwegs realistisch erachtet, über Anleihen nachdenken. Wobei ich persönlich immer Unternehmensanleihen lieber mag als Staatsanleihen, weil Staaten leben ganz ungeniert. Ja, wenn Staaten pleite gehen, was machen sie dann? Sie leben einfach weiter. Ja, sie machen eine Währungsreform und dann gibt's weiter. Unternehmen hören auf zu existieren, wenn sie pleite gehen. Insofern sind Unternehmen ein bisschen mehr in der Disziplin, in der Verantwortung, was sauberes Wirtschaften angeht. Außerdem gibt's mehr Unternehmen als Staaten. Man kann also breiter diversifizieren. Und ja, die ultimative Sicherheit, die gibt es nicht. Aber wir haben schon gelernt, wenn die Angst vor Krisen, vor einem Kollaps zunimmt, dann ist Gold eine Alternative fürs Portfolio. Nur wenn man sagt, also ich möchte da gern was beimischen und möchte damit eine Krisenversicherung haben. Also 2% ist halt dann nicht substanziell. Das seht ihr im Chart nicht. Wenn ihr diesem Szenario eine signifikante Wahrscheinlichkeit beimisst und euch dafür entsprechend wappnen wollt, dann muss es schon auch signifikant sein. Dann sind wir, Flossbach von Storch hatte da letztens ein langes Interview zu, durchaus bei 10-15%. Und der eine oder andere wird natürlich gerade für ein solches Szenario auch an Bitcoin denken. Wie gesagt, keine Orakelei, keine Prognose, aber eine Sensibilisierung dafür, in Szenarien zu denken, sich zu überlegen, welche Szenarien sind realistisch und wie stelle ich mich für diese Szenarien entsprechend auf. Fünftes Thema, was direkt dann an die Aufstellung anknüpft, der Wohlfühlfaktor. Es wird ja hier ganz häufig von vielen erzählt, was die optimale Strategie für die Geldanlage ist, gerade in diesen Zeiten. Dann denke ich mir immer, ach du Kacke, Mensch, woher wissen die das alles? A, woher wissen die, wie die Zeiten sind? Und B, woher wissen die, wie jeder Einzelne von euch tickt? Dann heißt da zum Beispiel, ja, also wer 30 Jahre Zeit hat, der muss alles, was er hat, immer sofort in einen Aktienfonds stecken. Am besten in einen Aktien-ETF. Das würde ich auch sagen, dass das retrospektiv, mathematisch gesehen, empirisch, wissenschaftlich die beste Möglichkeit war. In der Vergangenheit und höchstwahrscheinlich auch in Zukunft ist. Aber ich weiß doch nicht, ob das zu jedem von euch tatsächlich passt. Es kann ja den einen oder anderen geben, wo einfach man sich sagt, naja, diese Schwankungen, die halte ich einfach in dieser Form nicht aus. Und vielleicht habe ich das in den vergangenen Wochen ja gemerkt. Dann kann es ja durchaus auch sinnvoll sein zu sagen, ja, ich habe 2/3 in Aktien. Aber 1/3 geht in, meinetwegen Gold oder Tagesgeld als Sicherheit oder Anleihen, irgendetwas Ausschüttendes. Ja, vielleicht wird man damit nach 30 Jahren tatsächlich eine schlechtere Rendite gemacht haben, als wenn man alles in den Aktienmarkt gebollert hätte. Aber wenn diese Diversifikation der Preis ist dafür, dass du das Aktienrisiko überhaupt aushältst, wenn die Alternative wäre, dass du sagst, nee, also Aktien ist grundsätzlich nichts für mich, ich pack alles aufs Sparbuch, dann ist diese Diversifikation, dieser scheinbare Renditenachteil richtig gut angelegt, weil er eben dafür sorgt, dass du dich mit deinem Portfolio wohlfühlst. Und wir können keine allgemeingültigen Aussagen treffen, denn es geht um dein Geld und folglich auch um deine Strategie. Ich gebe zu, ich persönlich finde, einen breit diversifizierten Kern kann man mit einzelnen Aktien machen, kann man auch einfach mit dem Weltportfolio machen. Eine sehr sinnvolle Geschichte. Und dann überleg dir einfach, reicht das für dich? Bist du damit glücklich oder möchtest du zusätzliche Investments rumgruppieren? Und als Tipp an dieser Stelle, nicht einfach immer nur gucken, ja, was will ich jetzt noch für ein Produkt haben, sondern kommt mal von einer etwas anderen Warte. Kommt mal daher, was wollt ihr denn mehr haben? Weil es geht doch nicht darum, dass ihr mit eurer Geldanlage irgendwelche Produkte kauft, den Fonds hier, die Aktie da oder vielleicht noch irgendwo ein LTIF oder sonst was, sondern es geht darum, was fehlt dir? Wovon willst du mehr, was in deinem Kern nicht dabei ist? Ja, und wenn du sagst, hey, MSCI World, ich möchte trotzdem ein bisschen schlauer sein als alle anderen. Ich will schon mal antizipieren, dass Europa in Zukunft besser läuft, weil ich das glaube. Dann bist du bei mir, sagst du, ich hätte gern mehr Breite, packst du dir halt entsprechend einen Europa-ETF rein. Wenn du 2, 3 Unternehmen hast, von denen du eine Überzeugung hast, wo du sagst, ja, da habe ich Know-how, da weiß ich, dass das Unternehmen gut ist, da habe ich mich eingearbeitet, da ist meine Conviction, wie man das heißt, ja, dann packst du halt eben entsprechende Einzelaktien nochmal drumherum. Wenn du mehr Einkommen aus deinen Aktien haben willst, dann sind wir bei solchen Themen wie Dividendenstrategie oder JP Morgan Premium Income ETF, also Einkommen aus Optionen, auch für diejenigen, die die Optionen nicht selber schreiben, aber die Prämien vereinnahmen wollen, kommt immer von der Warte aus, was will ich selber von meiner Geldanlage und nicht davon, oh, ich muss jetzt noch dieses Produkt oder jenes Produkt haben. Stellt eure eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Strategie und nicht das, was euch irgendjemand verkaufen möchte. Und das Ganze bitte im Rahmen realistischer Erwartungen. Nicht einfach so extrapolieren aus den letzten Jahren. Die letzten 2 Jahre an den Märkten, die waren super. Ja, jeweils im MSCI World über 20% plus. Und naja, ich habe manchmal so den Eindruck, Stichwort Van Lambo, also das wird schon ganz gerne fortgeschrieben, dass das auch die nächsten Jahre so läuft. Aber hallo Freunde und Freundinnen, die Rendite der Weltaktienmärkte gemessen am MSCI World Total Return Index, seit es ihn gibt, seit 1970, ist 7,7% per annum. Net Total Return in Euro beziehungsweise D-Mark. Das Dumme daran ist nur, dass diese Rendite eben nicht linear erreicht wird. Diese Durchschnittsrendite, diese 7,7%, die haben wir in der Historie nur selten mal in einem Jahr gesehen. Und selbst wenn wir den Korridor entsprechend größer machen und sagen, naja, 7,7, also sagen wir mal so 5-10% pro Jahr, das wäre doch toll. Ja, historisch erreichen wir das im Durchschnitt, aber der Durchschnitt ist halt die Ausnahme. Nur in 8 von 55 Jahren haben wir auf Jahresbasis eine Rendite zwischen 5-10% gesehen. Ansonsten war die Rendite entweder höher oder niedriger und manchmal eben auch negativ. Insofern, das langfristige Renditeziel steht. Und wenn wir in den vergangenen Jahren eben zweistellig zugelegt haben, heißt das auch, dass wir vielleicht aus der Renditepulle in den 2 Jahren einen sehr ordentlichen Schluck genommen haben und dass vielleicht jetzt erstmal Zeit ist zu schlucken und ein bisschen zu warten. Und Costolani hatte dazu immer dieses schöne Beispiel von Hund und Herrchen. Die Wirtschaft läuft als Herrchen, der Hund die Börse manchmal voraus, manchmal zurück. Ich will das nochmal illustrieren mit einem Hund namens MSCI World. Hier seit 2020 mal in hellgelb oder Gold der lineare Zuwachs von 7,7% und dagegen in grün das, was der MSCI World in Euro tatsächlich gezeigt hat. Und da sehen wir, das weicht bisweilen deutlich ab. Corona war eine kräftige Abweichung nach unten. Anschließend ging es entsprechend weit nach oben in der Reaktion. Als die Zinsen gestiegen sind, sind wir auf den Mittelwert gefallen. Dann rasant über den Mittelwert hinausgegangen. Wir waren Anfang 2025 auf einem Niveau, das schon fast der Rendite des gesamten Jahrzehnts gemessen am historischen Durchschnitt entsprochen hat. Tja, jetzt ging's mal ein bisschen entsprechend runter, aber noch immer sind wir über dem Trend und es sagt uns niemand, dass wir nach 10 Jahren bei 210, also 7,7% angekommen sind. Aber es soll euch einfach nur demonstrieren, Börse entwickelt sich nicht linear, mal geht's ein bisschen mehr nach oben, mal gibt's ein bisschen mehr nach unten, aber was Aktien immer sind, Beteiligung an wirtschaftlicher Wertschöpfung, an Wachstum, an Wohlstand, an Fortschritt, an Innovation. Und das vergesst bitte niemals, wenn es auch in den Medien um Börse, um Aktien geht. Es stehen, egal ob ihr sie selber im Depot habt oder ob ihr noch einen ETF-Mantel drumherum habt, immer realwirtschaftliche Unternehmen dahinter. Und diese Unternehmen haben eins, eine Tendenz zum Überleben. Nicht alle, aber ihr habt ja in einem Index eben diejenigen, die stark sind, zunehmend gewichtet. Und, weil die Zeit schon dreht, der allerletzte Tipp, der allerwichtigste Hinweis. Und jetzt denken manche wieder, oh Gott, ist der Röhl jetzt verrückt geworden? Jetzt redet er plötzlich über einen Hebel. Nein, nein, keine Angst. Also ich meine jetzt nicht, dass ihr eure Investments hebeln sollt auf Kredit oder hier, das habe ich jetzt gesehen, jetzt gibt's ganz neu ETFs, dreifach gehebelt auf europäische Rüstungswerte. Kann man machen, wenn man sich mit Fahrtabhängigkeit auskennt, Long und Short, das Geld ist fort oder so. Aber ich fühlte mich ein bisschen erinnert an einen alten Spruch von hochgeschätzten Finanzvisier, der immer noch den ETF auf burmesische Wasserbüffel vermisst. Das dauert nicht mehr lange. Nein, nein, um diese Art von Hebel geht's mir gar nicht, sondern es geht ja darum, wir alle haben eine sehr begrenzte Lebenszeit. Wir haben begrenzte Ressourcen und wir sollten und wollen aus unserer Zeit doch das Allerbeste machen. Und wenn wir schon irgendwo rein Zeit stecken, dann sollte das doch etwas sein, was uns entweder maximalen Spaß bringt oder was uns maximalen Erfolg bringt, maximalen Einfluss hat auf das, was wir wirklich erreichen wollen. Und wenn es um Vermögenssteigerung geht, je jünger ihr seid, je mehr ihr am Anfang eurer persönlichen Vermögensreise steht, umso mehr ist entscheidend, was ihr aus eurem wichtigsten Produktivfaktor macht, nämlich aus eurem Humankapital, aus euch selbst, aus eurer eigenen Qualifikation, aus eurer Arbeitskraft. Wie schafft ihr es, das, was ihr am besten könnt, optimal zu vermarkten, um euren Arbeitslohn zu steigern, damit ihr dann noch mehr investieren könnt? Das ist für viele junge Menschen der höchste Hebel. Nicht die Frage, naja, wenn ich jetzt 200 Euro investiere, Respekt vor jedem, der 200 Euro investiert oder auch nur 100 Euro oder auch nur 50 oder 25 Euro. Aber was ist denn jetzt, was mache ich denn jetzt damit? Soll ich jetzt wirklich den All World kaufen oder nicht doch den MSCI Acqui und jetzt thesaurierend oder jetzt gibt's ja dann die hybride Replikation von Scalable. Sind alles spannende Tipps, kann man sich auch viel drüber unterhalten und ist auch alles wichtig. Aber für euch selber ist wichtig, dass ihr anfangt, dass ihr loslegt, dass ihr euch dran gewöhnt und dass ihr guckt, wo ist der höchste Hebel. Und der höchste Hebel für jemanden, der 30 ist, der im Berufsleben gerade durchstartet, der ist nicht die Optimierung der ETF-Sparrate, ob man jetzt ein bisschen mehr Europa oder ein bisschen weniger Kosten hat, sondern der ist durchstarten im Beruf, Einkommen erhöhen und nicht Zeit mit irgendetwas verdaddeln, was entsprechend keinen Hebel hat. Wenn man dann mal so alt ist wie ich und vielleicht die Vermögensbildung schon in weiten Teilen abgeschlossen hat, dann kann man sich über solche Themen auch mehr Gedanken machen, weil also ich habe jetzt keinen allzu hohen Hebel mehr, was mein Humankapital angeht. Da bin ich aber auch nicht böse, ich habe da entsprechend gute Zeiten gehabt und freue mich, dass ich das anders machen kann. Nur schaut eben, dass ihr Zeit da nicht verdaddelt. Und dann höre ich von manchen das als Schlussbemerkung immer, ja, also ich beschäftige mich schon viel damit, aber das ist ja für mich auch jetzt ein Hobby geworden mit den Aktien. Dann denke ich immer, okay, die meisten Hobbys, die ich kenne, kosten Geld. Vorsicht! Vorsicht, ja. Also wenn man ein Hobby hat, das ist einträglich schon, aber naja, das war jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, aber dran denken, auch wenn es ein Hobby ist, für ein Hobby macht man sich auch entsprechende Vorgaben. Man kann ja sagen, okay, ich habe einfach Spaß dran, Unternehmen anzugucken, Meinungen über Unternehmen zu hören, auch wenn ich da jetzt gar nicht rein investiere oder so, kann man alles machen, aber wenn ihr es macht, macht euch wenigstens eine Zeitvorgabe, sagt also 2 Stunden pro Woche, das ist mein Zeitbudget, da möchte ich eine Menge lernen. Lasst es nicht ausufern. Lasst euch nicht auffressen von den Märkten und vor allem bezieht eure Lebensfreude nicht aus eurem Depotstand oder daraus, dass ihr die App beim Broker öffnet und dann feststellt, oh ja, ist wieder alles grün, weil wenn ihr das zu sehr macht, dann wird es umso schlimmer, wenn es auch mal zeitweise rot sein kann. Die Zeit kommt auf jeden Fall, macht euch immer wieder klar, die realwirtschaftliche Basis desselben, distanziert euch von dem medialen Geschrei und vergesst nie die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen, von Menschen und von ganzen Volkswirtschaften. Oder anders, wie ich das vor 2 Jahren jetzt schon mal gesagt habe, it is wie it is, it could be good, und er hätte noch immer Jotje Jange. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Wenn ihr ein bisschen mehr noch haben wollt, 45 Minuten sind schnell vorbei. Darf ich euch hinweisen auf meinen Podcast Asset Class über Wachstum und Werte. Aktuell haben wir eine spannende Folge über Private Equity auf YouTube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten gerne folgen auf X, auf Instagram, Threads, Blue Sky, habe ich jetzt auch seit neuestem, ist spannend, oder gerne auch auf LinkedIn. Und ihr könnt natürlich auch im Blog auf Scalable Capital vorbeischauen. Habt noch einen tollen Messetag und vor allen Dingen ein gutes Jahr. Behaltet einen kühlen Kopf. Bis nächstes Jahr in Stuttgart. Tschüss.